Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass Sie alle da sind. Heute zur Jahreswende zu Silvester. Hinter uns liegt ein ganzes Jahr 2017. Und wie immer ist es ein Jahr voller Veränderungen. Am 11. Januar wurde endlich die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Am 2. Juli gewann Deutschland das erste Mal und endlich den FIFA Confederations Cup. Die Bundestagswahl am 24. September lässt noch einige Fragen offen und wir merken, ein Jahr der Veränderung ist nicht immer in sich abgeschlossen, sondern weist auf Neues hinaus. Helene Fischer hat mal wieder alle Rekorde gebrochen und die Dartslegende Phil Taylor wird morgen sein letztes Match absolvieren im Finale der Dartslegende. Am 27. Oktober meldete Air Berlin Insolvenz an. Und Kirche gibt es auch noch. Kirche hat Strahlkraft. Glaube hat Strahlkraft. 500 Jahre evangelische Kirche. War das geil. War das der Hammer. Ein Riesenfest deutschlandweit, kamen Tausende von Christen zusammen, um sich zu erinnern, wofür der Glaube einmal steht. Und auch heute in diesem Gottesdienst werden wir uns wieder an die Anfänge erinnern. Wir feiern nämlich Taufe. Die Taufe von Enna Schönberger, da bist du, hallo. Die ist noch ganz munter, das ist schön. Und Taufe und Glaube haben Strahlkraft. Die Verwandtschaft hat sich nicht dumm lassen. Sie kommen extra von anderen Kontinenten, aus der USA und aus Costa Rica. Seid ihr da, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass die Farben da sind. Ist es irgendwie guter Brauch, dass man das Jahr nochmal Revue passieren lässt. Sich an all das erinnert, was gut lief, was vielleicht nicht so gut lief. Und irgendwie einen Ausblick fasst auf das neue Jahr. 5 Kilo abnehmen, aufhören mit dem Rauchen, mehr Sport machen, sich zur nächsten Presbyterienswahl bereit erklären und all die Dinge, die damit zusammenhängen. Wir wollen heute auch nochmal genauer hinschauen, wie Gott mit uns unseren Weg geht. Doch dazu hören wir in der Predigt später mehr. Nun wollen wir gemeinsam Gott loben und ich lade Sie ein, dass wir dazu aufstehen.
Thank you.
Jetzt habe ich doch zu Anfang das Wichtigste der Gemeinde Heckinghausen vergessen. Ich habe mir das so schön überlegt, die Überleitung von der Taufe, denn da beginnt ja ein neues Leben, zur Geburtstagsfrage zu machen, weil da begann ja auch mal ein neues Leben. Und deswegen frage ich jetzt, gibt es jemand, der heute hier ist, der Geburtstag hat? Ah gut, dann habe ich keinen vergessen. Das ist doch wunderbar. Wir kommen zur Taufe. Die Taufe an sich ist ja genau das. Gott gibt neues Leben. Gott, der Erfinder des Lebens, der Schöpfer des Universums, sagt ja, sagt heute ja zur kleinen Anna. Er streckt uns seine Hand entgegen. Er lädt uns ein, mit uns das Leben zu gestalten. Und diese ausgestreckte Hand Gottes wird in der Taufe symbolisiert. Und die Taufe fordert uns alle, die wir auch schon getauft sind, zu einer Antwort heraus. Genauso wie die kleine Anna eines Tages beantworten muss für sich ganz persönlich, ob sie Ja zu Jesus Christus sagen will, wie Gott heute Ja zu ihr sagt. Liebe Eltern und liebe Paten, ihr habt euch entschieden, Anna schon im frühen Alter taufen zu lassen. Noch kann sie sich nicht zu Jesus Christus bekennen. Bis es einmal soweit ist, bis sie selbst im Glauben Ja zu Jesus Christus sagen kann, übernehmt ihr eine besondere Verantwortung, die besondere Verantwortung der christlichen Erziehung. Wenn wir Menschen taufen in der Gemeinde, machen wir das, weil Jesus Christus uns das aufgetragen hat. Und so wollen wir gemeinsam die Worte hören, die Jesus Christus sprach. Jesus Christus spricht: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus Christus ist der Grund und der Fels unseres Glaubens. Und diesen einen Glauben wollen wir nun miteinander bekennen. Und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden. Ihr steht hier nun vor dieser Gemeinde und vor Gott. Und so frage ich euch nun, liebe Eltern und Paten, stellvertretend für Anna: Wollt ihr, dass Anna getauft wird auf den Namen des dreieinigen Gottes? So antwortet bitte mit Ja.
Ja.
Des Weiteren frage ich euch nun, hier vor Gott und vor der Gemeinde: Versprecht ihr nach eurem besten Vermögen, Anna im christlichen Glauben zu erziehen? und ihr mit Wort und Tat zu zeigen, was es heißt, im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben. So antwortet bitte ja mit Gottes Hilfe. Ja. Alle haben ja gesagt. Dann wollen wir jetzt den Taufvers hören, der dich dein Leben lang begleitet. Dass dieser Vers dich dein Leben lang begleitet, in der Verheißung Gottes, wollen wir dich enttaufen.
Henna Schönberger, besorge dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er sei der gute Hirte deiner Seele und schenke dich zu dir. Segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Manchmal denke ich, wenn Kinder so weinen, ob sie nicht doch lieber katholisch werden wollen. Aber zu spät. Naja. Jesus Christus ist als Licht in unsere dunkle Welt gekommen. Und er gibt uns die Verheißung, dass auch wir Licht dieser Welt sein sollen. Um das zu verdeutlichen, wollen wir nun Ennas Taufkerze an der Osterkerze anzünden. Darum für die VEM zu sammeln, die schwerpunktmäßig in dieser Kollekte kirchliche Gesundheitsdienste in Afrika und Asien unterstützen will. Und die Bibelgesellschaft ist in Jordanien und Syrien aktiv. Wir wissen alle, wie die Lage dort gerade ist. Und gerade da ist es wichtig, wenn der christliche Glaube nicht zugrunde geht, sondern durch die Bibelgesellschaft unterstützt wird. Beide Projektzwecke herzlich anbefohlen, oder alle drei besser gesagt, am Ausgang nachher die VEM und die Weltbibelhilfe. Und jetzt, während des nächsten Liedes, das Café Johannes. Das nächste Lied ist von guten Mächten unter der Nummer 652. Nachdem 150 Tage ging das Wasser allmählich zurück. Und plötzlich am 17. Tag des 7. Monats saß das Schiff auf einem der Berge von Ararat fest. Schon bis zum ersten Tag des 10. Monats war das Wasser so weit gesunken, dass die Berggipfel sichtbar geworden waren. Nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster und ließ seinen Raben hinaus. Der flog so lange ein und aus, bis das Wasser abgeflossen war. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere 7 Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück, mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. Eine Woche später ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Die Arche Noah, eine sehr bekannte Geschichte. Viele Kinder kennen sie. Mein Sohn selbst hat zu Weihnachten von seiner tollen Tante von Fischerpreis die Arche Noah geschenkt bekommen. Ein tolles Geschichtchen, ein tolles Spielzeug, viel kann man damit machen. Aber hinter dieser ganzen Geschichte steht Gottes großes Handeln. Zur Zeit Noahs war es so, dass die Menschen irgendwie ihr Leben leben. Jeder tat, was ihre Geburten richtig hielt, und die Standards Gottes interessierten keinen Menschen mehr. Irgendwie war keiner mehr ansprechbar für Gott. Alles war irgendwie egal. Keiner interessierte sich mehr für Gott, doch einer noch, Noah. Noah, der war als einziger treu und hielt an Gott fest. Er richtete sein Leben an Gott aus. Er wollte seinen Lebensweg nicht alleine gehen, sondern mit Gott. Und Gott gab ihm eine wahnwitzige Aufgabe. Er sollte ein großes Schiff bauen, in dem er, seine Familie und ein paar Tiere Platz finden können. Und Noah tat dies. Völlig wahnwitzig. Am festen Land baute er ein Schiff. Weit und breit kein Meer zu sehen. Weit und breit kam niemand auf die Idee, wofür so ein Schiff gut sein könnte. Die Leute machten sich lustig über Noah. Noah war treu an Gott, er gehorchte Gott, er lebte als einziger treu mit Gott und er war damit auch alleine, als er verspottet wurde. So ist es manchmal in dieser Welt. Wenn man sich auf Gottes Seite stellt, kommt einem manchmal das Gefühl hoch, ich bin damit alleine. Und während er vielleicht über all das noch nachdachte, schickte Gott Tiere zur Arche, seine Familie und er ging hinein. Die Türen gingen zu und Gott machte ein Ende mit dieser Welt. Er hatte die Nase voll davon. Er hatte die Nase voll davon, wie die Menschen miteinander umgehen. Und er ließ die alte Welt ertrinken. Und Noah war nun alleine. Mit seiner Familie, auf engstem Raum und mit ganz viel Tierfleisch. Noah war alleine. Er trieb durch die hohe See. Das Schiff wurde bewegt von der ganzen Flut, von den ganzen Wassermassen. Und er fragte sich, wie geht es weiter? Er hatte keine Ahnung. Er war alleine übrig geblieben und er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und die großartige Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, die Verheißung und das Sehen, dass diese Verheißung sich erfüllt, dieses unfassbare Gericht, dieses starke Willen Gottes, all das war nun schon ein paar Monate her. So saß er in der Arche und so stärker die Gedanken wurden, wie es weitergeht, umso weiter war die Erfahrung der Nähe Gottes weg. Sie wurde immer weniger. Er erlebte eine großartige Errettung Gottes. Er erlebte eine großartige Führung Gottes. Doch irgendwie war das alles nun eine Zeit lang her. Und manchmal passiert das ja im Leben. Manchmal passiert das, dass man großartige Dinge mit Gott erlebt. Dass man merkt, Gottes Nähe ist ganz spürbar da. Dass man merkt, Gott begegnet mir. Dass man merkt, ich bin nicht alleine unterwegs. Man erlebt, wie Gott einen errettet. Aus all den finsteren Gedanken, die man sich manchmal macht. Wie man errettet wird in den Wellen dieses Lebens. Man erlebt hin und wieder, wie Gott einen führt durch die Wellen des Lebens, die einen hin und her treiben. Auch dann, wenn man auf engstem Raum sich innerlich eingesperrt fühlt. Auch dann, wenn man manchmal das Gefühl hat, Gott, wo bist du eigentlich? Erlebt man doch manchmal die Führung Gottes. und man richtet sich so irgendwie ein, wie Noah in seiner Arche. Morgens füttert man die Tiere, man macht dies, man macht das. Man richtet sich so auf seinen Lebensweg mit Gott ein. Man geht vielleicht in den Gottesdienst, in einen Hauskreis, liest die Bibel, betet und so weiter und so fort. Und dann gibt es manchmal diese Phasen. Diese Phasen, wo man sich fragt, wie geht es weiter? Gott, du hast mich an diesen Punkt geführt, an eine Schwelle. Und wie geht es weiter? Wie mag mein Leben 2018 aussehen? Wie mag mein Leben gestaltet sein in 2018? Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass diese Erfahrung der Nähe Gottes schon einige Zeit zurückliegt. Vielleicht kommst du dir vor wie Noah, der letzte Mensch auf Erden, und irgendwie ein bisschen Gott verlassen. Aber das Schöne ist, und damit beginnt der Text, Gott hatte Noah und die Tiere auf dem Schiff nicht vergessen. Manchmal geht es uns ja so, dass wir das Gefühl haben, ich sitze hier und Gott, wo bist du? Aber Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat den Fokus genauso auf dir, wie es auf Noah hat. Manchmal kommen wir uns auf den Weg Gott verlassen vor und wir merken gar nicht, wie Gott hinter den Kulissen arbeitet. Während Noah in der Arche eingeschlossen ist, in der Dunkelheit, die Fenster zu, arbeitet Gott. Gott schickt einen Wind und lässt das Wasser zurückgehen. Gott lässt die Gipfel der Berge kommen. Gott lässt die Arche sich festsetzen. Und manchmal ist es so, dass unser Leben vom Wellen hin und her geschaukelt wird. Wir nicht Gottes Plan im Ganzen erkennen und gar nicht merken, wie stark Gott hinter den Kulissen schon arbeitet. Gott arbeitet hinter den Kulissen. Und Noah öffnet das Fenster. Und was passiert? Er nimmt ein erstes Wirken Gottes wahr. Er nimmt Gott wahr. Er sieht die Gipfel des Berges Ararat. Und für ihn ist klar, die Zeit in der Arche ist begrenzt. Für ihn ist klar, irgendwann komme ich mal wieder raus. Und dann fängt er an, den Raben und die Taube zu sammeln. Er sitzt in der Arche, die er errettet hat, aber er will wieder raus, weil er weiß, der Weg mit Gott geht weiter. Der Weg Gottes hat auf dieser Welt keine Sackgasse. Der Weg mit Gott geht immer weiter. Egal wie eng und dunkel uns der Weg manchmal erscheint, wie groß uns die Sackgasse in unserer Lebensarche erscheint, der Weg geht weiter. Aber er hat auch einen Preis. Er hat einen Preis der Veränderung. Und 2017 war ein Jahr der Veränderung. Und 2018 wird es für diese Gemeinde auch sein. Aber Gott geht seinen Weg weiter. Es ist ja manchmal so, dass wir uns eingerichtet haben in unserem Leben. Wir machen immer wieder das Gleiche. Wir stehen morgens auf, wir ziehen uns an, wir gehen zur Arbeit. Am Wochenende sitzen wir zu Hause, fahren mit dem Kind in den Faunapark nach Solingen. Am Abend gucken wir am Samstag die Sportschau. Am Sonntag gehen wir in den Gottesdienst, am Montag stehen wir auf, ziehen uns an, gehen zur Arbeit. Und in Sommerferien freuen wir uns jedes Jahr darauf, nach Spanien zu fahren. An die Costa Brava zwischen Roses und Figueres, dieser kleine romantische Campingplatz. Und das machen wir Jahr für Jahr. Aber Gott bricht hinein. Gott verändert unser Leben. Und manchmal bedeutet es, dass Veränderungen in unserem Leben sind. So wie bei Noah, dass er die Arche verlassen muss. Und manchmal macht es uns Angst. Aber Gottes Wirken ist unaufhaltsam. Noah muss irgendwann die Arche verlassen. Das bedeutet Ungewissheit. Aber auf der anderen Seite auch das größte Abenteuer, das man gehen kann in diesem Leben. Nämlich sich der Führung Gottes anzuvertrauen. Der Führung dessen, der das Beste für dich und mich will. Der uns durch und durch kennt und liebt. Und der dennoch alles für uns tut. Sich seiner Führung anzuvertrauen, das ist das Größte. Und die Führung Gottes ist manchmal ein Weg des geduldigen Ausharrens. Noah sendet die Vögel aus, zuerst den Raben. Und was passiert? Eine Enttäuschung. Denn der Rabe, er fliegt los, er kommt wieder zurück. Er fliegt los, er kommt wieder zurück. So wie jedes Jahr der Urlaub zu Wissenschaft in Spanien und in Costa Brava zwischen Rose und Figueres angelegt, im kleinen Campingplatz. Immer wieder das Gleiche. Der Vogel fliegt los und kommt wieder zurück. Nichts verändert sich. Alles bleibt gleich. Aber Gottes Führung beginnt oftmals mit einer Enttäuschung. Wir sind ja noch im Kirchenjahr gesehen in der Weihnachtszeit. Als die Weisen sich aufmachen, dem Stern zu folgen, haben sie auch große Erwartungen, wie der Weg mit Gott weitergeht. Und sie machen sich auf zum Königspalast nach Jerusalem und Enttäuschung. Kein Jesuskind da. Gott geht manchmal für uns gefühlt Umwege. Gott traut uns manche Enttäuschungen im Leben zu, damit wir geduldig uns weiter herantasten an ihn. Damit wir geduldig aushalten. Und während der Rabe so ein- und ausfliegt, sich Noah herantastet und merkt, es bewegt sich nichts, überlegt er, ich muss die Strategie wechseln. Und er lässt eine Taube los. Wenn du unterwegs bist in diesem Leben, du betest für Veränderungen in einem Bereich, für die Führung Gottes in einem bestimmten Bereich und du merkst, es bewegt sich nichts. Immer wenn du einen Schritt machst, hast du das Gefühl, du musst auch wieder einen Schritt zurückgehen. Der Rabe fliegt raus, der Rabe kommt rein. Der Rabe fliegt raus, der Rabe kommt rein. Es ist vielleicht an der Zeit, mal einen Strategiewechsel zu machen. Einfach mal zu sagen, okay, ich wähle einen anderen Weg in diesem Bereich. Nicht mehr so, wie ich es immer gemacht habe, mal anders. Und so fliegt die Taube raus. Und was passiert? Die Taube fliegt raus und sie kommt wieder rein. Nichts passiert. Es bewegt sich wieder nichts. Und da ist Noah auf einmal eine Sache klar. Es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit, die Arche zu verlassen. Gott lässt uns manchmal im Leben in Sackgassen stehen, nicht weil der Weg falsch ist, nicht weil alles falsch ist, sondern weil der Zeitpunkt einfach nicht der richtige ist. Gott geht Wege mit unserem Ziel, aber er hat bestimmte Zeitpunkte. So heißt es zum Beispiel in der Bibel, als der richtige Zeitpunkt erfüllt war, sandte er seinen Sohn auf die Erde. Gott hätte Jesus auch 500 Jahre früher schicken können oder ins Jahr 2017. Aber Gott hat einen richtigen Zeitpunkt. Gott hat ein richtiges Wirken. Und es ist an uns, geduldig zu warten. Und das tut Noah. Gott wirkt die ganze Zeit um ihn herum, hinter den Kulissen, ohne dass er viel davon mitkriegt. Und Noah wartet auf den Zeitpunkt, wann er in das Wirken Gottes mit hineingenommen wird. Und so wartet er erstmal eine Woche ab. Und er schickt wieder eine Taube los. Und diesmal kommt die Taube zurück mit einem Ölzweig. Hoffnung. Noah war ja schon lange in der Arche eingeschlossen. Die Frustration mit dem Raben, die Frustration mit der ersten Taube. Und die Frage ist, der Weg eigentlich noch richtig? Doch da sendet Gott Hoffnung. Wenn wir treu und geduldig aussagen, lässt Gott uns nicht alleine. Wie die vorhin erwähnten Weisen, sendet Gott immer wieder Spuren und Zeichen, die uns auf seinen Weg zurückführen. Und wenn es dann halt mal zu Herodes in den Palast geht, dann benutzt halt Gott zur Not auch mal ein paar Theologen, um sie auf den richtigen Weg zurückzuführen. Und Gott sendet hier ein lebendiges Zeichen. Leben entsprießt, ein Ölzweig. Der Weg, den Noah vorhat, mit Gott zu gehen, ist richtig. Gott legt Spuren in sein Leben. Und Gott legt Spuren in unser Leben. Wenn wir treu an ihm aushalten, sendet er uns zwischendurch Zeichen der Hoffnung, an denen wir uns festhalten können. Keine Durchhalteparole, sondern wirkliches Leben. Wirkliches Leben, das von ihm kommt, das uns ermutigt, den Weg weiterzugehen. Und Noah weiß, es ist nicht mehr lang. Dennoch ist er ja immer noch im gleichen Umständen. Immer noch in der Arche. Und so wartet er wieder eine Woche und sendet die Taube zum dritten Mal aus. Und nun kommt sie nicht wieder. Und mit einmal ist ihm klar, was das heißt. Die Taube ist nicht in die Fluten gestürzt. Oder wurde irgendwie verletzt oder sonst was. Die Taube Glaube hat Land gefunden. Und er weiß, jetzt ist es an der Zeit, die Arche zu verlassen. Er weiß es einfach. Er kann es nicht groß begründen, aber er weiß, Gott hat deutlich gesprochen. Jesus Christus sagt einmal, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du auf dem Weg mit Gott bist und Gott final spricht und die Richtung ganz klar zieht, dann kannst du das nicht verpassen. Dann wirst du es wissen und dann können 100 Leute aufstehen und sagen, das ist aber nicht so. Du sagst, ich weiß, dass ich weiß. Weil Gott mich diesen Weg geführt hat. Weil ich seine Spuren gesehen habe, weiß ich, dass es nun soweit ist und dass das Warten ein Ende hat. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Bereich im Jahre 2018, wo dein und mein Warten ein Ende hat, weil Gott klar spricht und uns führt. Der Weg mit Gott, das war heute mein Thema. Manchmal kommen wir uns auf dem Weg Gott verlassen vor, aber Gott arbeitet hinter den Kulissen. Zweitens, der Weg geht weiter, aber er hat den Preis der Veränderung. Und schließlich, die Führung Gottes ist ein Weg des geduldigen Herantastens. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied. Jahreswende am 31.12. ist es im Gottesdienst hier guter Brauch, dass wir Abendmahl feiern. Denn im Abendmahl verändert uns Gott. Er verändert nicht die äußeren Umstände unserem Leben, aber unser Herz. Wir bekommen ein neues Herz, indem wir ihm begegnen, durch den Heiligen Geist. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Gott alles für uns getan hat. Dass er in Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, gestorben ist und für uns auferstanden ist. Und in dieser Zuversicht wollen wir an den Tisch des Herrn treten und uns selber prüfen, damit wir uns vorbereiten für die Begegnung mit dem Heiligen Gott. So lassen wir uns beten. Gott, wir kommen heute hier zusammen zum Ende dieses Jahres, weil wir noch einmal vor dich treten wollen. Du siehst, was uns im vergangenen Jahr gelungen ist, wo wir dich erlebt haben. Du siehst aber auch die Durststrecken und auch die Zeiten, wo wir selber es nicht so gemacht haben, wie du es dir vorstellst, wo wir von deinem Weg abgekommen sind. Du siehst das, was uns auf dem Herzen liegt, was uns belastet, wo wir das Gefühl haben, da gibt es noch etwas, was wir dir sagen müssen. Und all das, was uns bewegt, was uns vielleicht abhält, jetzt frei vor dich zu treten, das sagen wir dir nicht. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden für viele. Nehmt und trinkt alle daraus. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Christe, du Lamm Gottes.
Thank you.
muss manchmal sein. Und deswegen machen wir heute das Abendmahl nicht wie gewohnt, sondern wir stellen uns in einem großen Kreis am Rand der Stühle auf. Das kriegen wir zusammen hin. Und die Leute, die nicht am Abendmahl teilnehmen möchten, lade ich auch ein, damit sie nicht so einsam in den Reihen sitzen, sich dazu zu stellen. Sie können dann Brot und Traubensaft an sich vorübergehen lassen. Das Brot reichen wir weiter mit den Worten: Christi Leib für dich gegeben. Der Kelch wird uns gereicht. Einer zum Trinken oder wer möchte, kann auch das Brot eintrinken. Und die Kinder sind auch herzlich eingeladen, sich dazu zu stellen. Sie werden dann gesegnet. Und nun kommt, alles ist bereit, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist.
Thank you.
Amen. Deinen Tod verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Schweigen müssen nun die Feinde. Um 17 Uhr. Das hat den Vorteil, dass wir hier enden und es nachher Suppe gibt. Jetzt kommt es aber. Da das immer schwierig ist, die Leute zu bekommen, für den ersten war man komischerweise am 31. Mal lange macht, haben wir noch zwei Bitten. Die eine ist, gleich nach dem Gottesdienst, wirklich nur 5 Minuten, dass Sie bitte dem Uwe, das nette Mann, der da hinten sitzt, unser treuer Hausmeister, helfen. Wenn es geht, dass ein paar bereit erklären, Tische dort hinten mit hinzustellen, damit wir morgen alle Platz haben. Und, bekannte Heckinghauser Manier, wir brauchen morgen noch 3 Leute, die die Suppe mit ausschenken. Wer sich nicht als erstes traut, sich zu melden, darf sich jetzt gerne als zweites melden. Also gibt es jemanden, der das mal will? 1, wunderbar. Brauchen noch 2. Ja. Der Frau Rodewald, Sie haben schon einmal gemeldet. Sie können sich nicht noch. Achso. Ja, 2 und 3, wunderbar, die von den Großstädten. Wunderbar. Dann ist nächsten Sonntag, am 7. Januar, wieder mal Sonntagsmorgensgottesdienst, was wir die letzten 2 Sonntage ja nicht hatten. Um 10.30 Uhr, Abendmahl mit Hildegard von Bauer. Ich soll noch darauf hinweisen, das Gemeindemitarbeiterwochenende ist am Wochenende 27. und 28. Januar. Bitte melden Sie sich an, wenn Sie mitfahren wollen. Melden Sie sich bei der Jutta, die hat von hier mit Abendmahl ausgeteilt. Ich sehe sie gerade nicht. Da ist sie, da, ganz vorne. Oder im Café Johannes, bis spätestens zum 20. Januar. Das Café Johannes und die Seniorenarbeit öffnen ihre Pforten wieder am 4. Januar. Und schon mal ein kurzer Vorabblick, da wir nächste Woche sicherlich noch ausführlicher zu eingeladen. Für alle jungen Erwachsenen und die, die sich noch jung erwachsen fühlen, findet am 13. Januar der hier statt. Beginn ist wie immer um 15 Uhr im Café Johannes mit Kaffee und Kuchen und dann um 16 Uhr startet das Programm im CVJM-Haus. Und nun lade ich Sie ein, aufzustehen zum Gebet. Gott, wir danken dir für Emma, für ihr Leben. Wir danken dir dafür, dass du Ja zu ihr gesagt hast. Und wir bitten dich, dass sie ein Leben leben kann, das gelingt. Wir bitten dich darum, dass du ihr in diesem Leben immer wieder Begegnisse und Spuren in ihr Leben legst. Wir bitten dich für die Eltern und Paten, dass du ihnen beistehst und ihnen hilfst. Und für uns als Gemeinde, dass wir einladend sind und sie den Weg zu ihr findet. Wir bitten dich für die Christenheit in dieser Welt. Gerade in Pakistan, wo wieder neue Verfolgung ausbricht. Wir bitten dich, dass dort, wo die Menschen verfolgt werden, weil sie zu dir gehören, Mut bekommen. Von innen verändert werden und auf dich schauen können. Bei all dem, was schwierig ist, bitten wir, dass sie sich treu zu dir bekennen können. Und wir danken dir dafür, dass deine Kirche in Pakistan wächst und bitten dich darum, dass es so bleibt. Und wir bitten dich auch für deine Kirche hier in Deutschland, dass sie wächst und gedeiht, dass sie neu entfacht wird und neu dein Geist unsere Herzen und die unseres Landes bewegt. Und all das, was in diesem Jahr uns bewegt hat und was uns bewegt mit den Gedanken an das Nächste, sagen wir dir mit den Worten, die du, Jesus Christus, uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösem. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So gehen wir in die letzten Stunden dieses Jahres unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen zum Segen.
Thank you. mein Wolfe Abwehrstock.
ist jemand wie bestellt und nicht abgeholt?